und herzlich willkommen zum Podcast Unterrichtsfreie Zeit, dem Podcast für Lehrer und Referendare. Mein Name ist Jenny Brandt und ich bin Lehrerin an einer Schule im Norden Deutschlands. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gleich hintereinander weg zum zweiten Teil des Interviews mit Nadine. Nadine, wir haben uns ja über das Ref unterhalten, über ja, deine 10 Tipps. Also wenn du die noch nicht gehört hast, dann geh da gerne mal zurück in die Podcast-Episode davor. Und heute geht's um den Tag überhaupt, nämlich um den Examenstag. Willkommen erstmal, Nadine.
Ja, hallo nochmal.
Ja, sehr schön, dass du dieses, man kann schon sagen, intime, persönliche Ereignis mit uns teilst. Ne?
Versprich nicht viel.
Nein, ich glaube, dass das wirklich ein Mehrwert sein kann, weil wir haben das gerade schon gehabt, ne? Viel Panikmache auch ist, auch gerade vor dem Tag. Und ja, mir ist bewusst, und ich weiß ja, ich habe ja in einem anderen Land Ref gemacht als jetzt hier in MV, und dass es durchaus unterschiedlich ist. Ne? Aber es geht heute auch nicht um die Formalitäten. Wir wollen gar nicht darüber sprechen, unbedingt, ne, was muss man jetzt hier in MV machen. Das wird natürlich mit durchkommen.
Ja.
Wen es interessiert, der kann dazuhören. Aber es geht eher so um deine Empfindungen, ne? Ja. Muss man sozusagen so die Woche davor und so weiter. Also von daher, wann war jetzt nochmal dein Examenstag?
Also mein großer Examenstag, an dem aber auch nur noch 40% der Endnote quasi festgelegt werden, war am 3. Mai. Ja, man hält quasi 2 Lehrproben in MV. Viel mehr ist es gar nicht für diesen großen Examenstag. 40% machen ja eben auch die Bewährungsnoten aus dem gesamten Ref aus, die man von Seminarleitung und den Mentoren bekommt. Und dann schreibt man eben noch, wie in fast jedem Bundesland, glaube ich, eine Hausarbeit, die 20% ausmacht. Also 60% hatte ich schon sicher. Ja. Aber man kann trotzdem noch durchfallen.
Ah, okay. Mhm. Du bist nicht durchgefallen. Also Nein. Wir können dir jetzt hier gratulieren.
Dankeschön.
Du hast dich ja sogar bei uns beworben. Also ich bin gespannt. Ich würde mich so freuen, wenn du unserem Kollegium erhalten bleibst. Also wer das jetzt noch nicht mitbekommen hat, ich glaube, die meisten haben es schon bei Instagram und so weiter mitgehört. Wir kennen uns wirklich. Ja. Wir sind an einer Schule. Also ich bin auch nicht nur eine Silhouette, ich bin ein Mensch. Und erzähl mal von diesem Tag. Ich weiß nur, die Hausarbeit, wenn wir da jetzt zurückgehen, ich glaube, das ist zu weit entfernt. Wann war die?
Die war im Januar.
Im Januar, ja. Da ist die Hausarbeitslehrprobe, ne? Genau.
Ja, aber die kann man auch anders schieben. Ich habe die relativ weit nach vorne gesetzt, einfach weil ich nicht wollte, dass ich Hausarbeit fertig habe und dann gleich weiter in die Lehrprobenstresszeit gehe quasi. Sondern ich hatte quasi die Winterferien nochmal zum komplett runterkommen und frisch starten für die Examenszeit dann.
Ja, okay. Mhm. Okay, und dann war es so, erstmal, ich meine, ich, also so lang ist jetzt mein Ref auch nicht her. Ich glaube, 5 Jahre, 6, also meine Exams, 5, 6 Jahre ist das jetzt her? Ja, ich glaube ja. Ich kann mich auch noch gut an den Tag erinnern. Und jetzt ist es ja interessant. Ich bin ja jetzt auch in der Lehrerausbildung und habe jetzt dieses Jahr, habe ich jetzt zwei Referendare, hatte ja auch schon vorher Referendare, und es ist immer interessant, das jetzt auch von einem anderen Blickwinkel aus zu betrachten. Und ja. Man kann auch sagen, also als Mentor ist man nicht weniger aufgeregt, glaube ich, manchmal als die Referendare. Zumindest ging es mir immer so.
Ja.
Wann geht es denn mit der Aufregung los? Wann ging es bei dir los?
Man muss dazu sagen, ich bin ja nicht direkt ein Prüfungsangstkandidat, aber ich bin wirklich alles andere als cool in Prüfungen. Also ich habe wirklich die klassischen körperlichen und geistigen Symptome mit Schlafstörungen und 10.000 Mal auf Toilette rennen und so weiter. Mir ist unglaublich warm in Lehrproben. Und in der Examenslehrprobe natürlich genauso. Und ich hatte am 3. die Prüfung, und dann mussten 3 Werktage vorher die ganzen Entwürfe weggeschickt werden und so weiter und so fort. Da war ein Feiertag dazwischen. Und eigentlich, als die Entwürfe weg waren und ich konnte nichts mehr machen, so, das steht jetzt und so musst du deine Prüfung halten, dann wurde ich aufgeregt. Dann war einfach, es war so aus der Hand, obwohl man die Stunden noch halten muss.
Ja. Ja, wie war das? Habt ihr noch ein Prüfungsgespräch an dem Tag?
Wir haben ein Reflexionsgespräch, ja, wo man auch zur Lehrprobe selbst natürlich reflektiert, wo man Fragen zu dem Langentwurf beantworten muss und wo auch Fragen zur Reihenplanung gestellt werden. Hm. Die ist ja Teil eines Langentwurfs in dem V. Und Gespräch ist nach jeder Stunde, aber das Kolloquium zu Schulrecht etc., das wird im Anschluss an die Hausarbeit gemacht.
Ah, okay, das war nicht in Nordrhein-Westfalen anders. Wir haben das wirklich noch an dem Tag gemacht und um jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen bei mir zu plaudern, also es war dann wirklich so, dass ich einen Wahnsinnstag hatte und das war, also bei uns hing das meiste von eben diesen Tag ab und das hat mich so unwahrscheinlich gestresst. Ich weiß nicht mehr, wie viel Prozent das waren. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen für diejenigen, die jetzt in Nordrhein-Westfalen gerade sind. Die wissen das vielleicht besser und können es unten nochmal reinschreiben. Vielleicht hat sich das auch jetzt schon wieder geändert. Aber bei uns war es wirklich so, ich hatte die Stunden, hatte dazu natürlich die Reflexionsgespräche und das, wie du das jetzt auch beschreibst. Ne?
Ja.
Und dann wurde einem mitgeteilt, ob man zum nächsten Prüfungsbereich quasi zugelassen ist. Und das war dann das Kolloquium. Das war eine Stunde danach. Und ich weiß noch, dass ich irgendwie um 14 Uhr rum die Nachricht dann bekam, dass ich fürs Kolloquium zugelassen bin. Und davor war man aber schon seit um 6 früher in der Schule. Und dann um 14 Uhr, man hat noch so eine Anspannung, ne, von den Stunden und von den Auswertungsgesprächen, Reflexionsgesprächen, dann eben nochmal, ich hatte nochmal eine halbe Stunde Zeit, ich glaube so ungefähr um 14:30, 15 Uhr war dann nochmal eine Stunde Kolloquium. Und dann hatte ich auch erst, das dann alles auch ausgewertet ist und die Protokolle geschrieben wurden und so weiter, ne, war es dann irgendwie 5:30 oder so. Und dann kam ich um 6 nach quasi
12 Stunden
an der Schule nach Hause. Und ich weiß noch, bei mir, ich bin wie in ein Loch gefallen. Dann würde ich auch gerne wissen, wie das bei dir war. Aber erstmal jetzt, ne, dann ging es los mit der Aufregung, sagtest du, ne?
Ja.
So als das dann, okay. Und wie bist du damit umgegangen?
Es ist in dem V so, dass wir das Anrecht haben, die 3 Werktage, also wenn eigentlich schon alles weggeschickt sein muss, vorher nicht mehr zu unterrichten. Wo auch immer diese Regelung herkommt, ich finde sie völlig sinnfrei, weil man ja auch nicht für ein Kolloquium lernen muss oder ähnliches.
Ja,
man könnte
ja
im Prinzip nur die Stunden auswendig lernen, was man kann, wenn man sie geschrieben hat.
Ja, ja.
Das heißt, ich habe mich entschieden, trotzdem zu unterrichten, einfach damit ich zu Hause nicht die Wände hochgehe. Habe sogar gesagt, geben Sie mir Vertretungsunterricht, Hauptsache ich bin beschäftigt. Ja, das kommt bei der Schulleitung auch immer.
Genau, die waren, glaube ich, ganz dankbar.
Ja, und an dem Wochenende vorher habe ich dann ja so Sachen für mich selbst gemacht. Ne? Freitags mussten die weg und dann habe ich so an dem Samstag erstmal in Ruhe gefrühstückt mit meinem Freund. Dann waren wir in der Stadt unterwegs und es ist aber so, dass sich alles Mögliche dann an deine Lehrproben erinnert.
Ja.
Ne? So, da sagt dann einer im Gespräch, oh, dazu habe ich eine ganz spannende These. Und man ist so, oh, These, das habe ich doch auch. Und man wälzt es einfach im Kopf über und über durch.
Ja.
Und dann bin ich montags ganz normal zur Schule, habe meinen Unterricht
gemacht. Konntest du schlafen?
Da ging das noch.
Da ging das noch.
Ja, also einschlafen war nicht so easy, aber durchschlafen ging.
Ja.
Und dann guckt man natürlich dreimal alles durch. Ich habe mir die Materialien, auch die Tafelapplikationen, die ich gebaut habe, das ist ne, alles schön laminiert und hübsch gemacht. Und dann immer wieder in Ordner für diesen Tag, wann, was, wo. Habe dann nachmittags auch immer noch mal an der Tafel gestanden und geübt, halten die jetzt? Wie muss es wirklich aussehen? Schaffe ich das in der Zeit, da auch anzuschreiben? Es sind ja wirklich nachher Sekunden, die über, naja, Sekunden klingt so blöd, aber eine halbe Minute nach dem Klingelzeichen, die man noch braucht, die macht einen schlechten Eindruck einfach.
Ja, ja.
Ne? Das heißt, man guckt nochmal, ob das wirklich alles so passt.
Ja.
Ne? Sollte ich doch nochmal was umstrukturieren?
Ja.
Das müsste ich dann reflektieren, warum ich das spontan in Anführungsstrichen gemacht habe.
Ja. Ja.
Das habe ich dann immer so
Technik auch ausprobieren, ganz wichtig.
Ja. Und das war ganz schön. Ich hatte mir bei unserer Schulleitung einen Raum wünschen können. Der war den ganzen Tag für mich geblockt. Das heißt, ich konnte da wirklich dann am Vorabend vom Examen alles schon bereitlegen, den Raum abschließen und ich weiß, wenn ich morgen hinkomme, ist alles da, wie ich es will, wie ich es getestet habe. Und das ist schon mal einfach wichtig. Ich weiß, es kann noch total viel anderes schiefgehen, aber wenn man einfach vorbereitet ist und man weiß, es ist alles da und es wird alles funktionieren, zumindest der Teil, dann geht's schon gut.
Ja, 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 okay. Mhm. Und du hast dann also alles soweit vorbereitet, die anderen Tage, und hast immer auch Zeit für dich genommen. Und wie war es dann am Abend direkt davor?
Jetzt mal ein bisschen Nähkästchen-Geplauder. Ich habe ein Prüfungsessen.
Was? Ein Prüfungsessen?
Ja, also das habe ich irgendwie seit dem Examen, die erste Examensprüfung, also im ersten Examen,
ja.
Die lief halt unglaublich gut und dann bin ich so abergläubisch und dann mache ich das genauso, damit das, ne,
ja.
Weiß ich nicht, damit der Magen nicht verrückt spielt oder was weiß ich. Es ist halt einfach Aberglaube. Und weil das aber eigentlich mein Freund kocht und wir aber unter der Woche eine Fernbeziehung haben, hatte er mir ganz niedlich so alle Zutaten schon vorbereitet und da musste ich die nur noch zusammenschmeißen. Es ist Brotsalat übrigens, völlig unspektakulär. Und ja, dann habe ich das gemacht, dann war ich noch schön in der Badewanne, bin trotzdem früh ins Bett gegangen, auch wenn ich nicht wirklich schlafen konnte, habe dann noch ein bisschen gelesen und so weiter und habe versucht zu schlafen.
Ja.
Das hat nicht mehr allzu gut geklappt in der Nacht vorher, aber meine Güte, man steht ja trotzdem irgendwie
unter Strom.
Ja, und man steht trotzdem mit Energie auf, weil man einfach, ich weiß nicht, in solchen Situationen Kraft von irgendwo holt, von der man nicht wusste, dass die verfügbar ist, diese Kraft.
Ja,
und so ging es mir dann auch am nächsten Morgen. Was ich nicht konnte, war frühstücken. Ich habe also nur getrunken. Trinken ist immer wichtig.
Ja. Mir war auch schlecht. Mir war richtig schlecht.
Ja.
Ja.
Und
ich bin eigentlich keiner, der Prüfungsangst hat. Ich habe das wirklich... ich hatte es mein ganzes Studium über nicht und auch nicht beim ersten Staatsexamen. Ich hatte es nur beim zweiten Staatsexamen, weil alles von diesem Tag abhing.
Ja.
Und ich war ein absolutes Nervenbündel. Es war ganz schlimm. Und man glaubt es nicht bei mir manchmal, weil ich immer so einen Eindruck mache, ne, alles geplant und ne, das klappt alles und ich bin stark und so. Aber ich hätte nur noch heulen können am Telefon, egal mit wem ich telefoniert habe. Also ne, von Familie und Freunde. Ich war einfach so verzweifelt. Aber du, wie du auch sagst, ne, ich wusste gar nicht, warum ich verzweifelt bin. Weil es war alles geplant, es war alles. Mhm. Ich konnte eh nichts mehr ändern, aber man hat alles durchgespielt im Kopf.
So, und man rechnet einfach. Man rechnet dann nach, wie viele Jahre Studium und Ref im Zweifelsfall daran verloren gehen.
Ja.
Und so darf man eigentlich gar nicht rangehen.
Ja.
Aber trotzdem, man hat dann eben Horrorszenarien, weil wirklich viel dran hängt. Das ist einfach mal Fakt. Und dann habe ich, bin auch am Abend vorher einfach nicht mehr ans Telefon gegangen, weil dann alle anrufen und so Sachen fragen, wie fühlst du dich gut vorbereitet? Ja, was soll man sagen? Nein. Also ich fühle mich gut vorbereitet. Und dann sagen sie sowas wie, ja, wenn du gut vorbereitet bist, brauchst du keine Angst haben. Ich habe aber trotzdem Angst.
Ja.
Das sind Gespräche, die bringen einfach nichts. Also habe ich dann einfach kurz eine WhatsApp, ich liege gerade noch in der Wanne oder irgendwas.
Ja,
ne? Ich melde mich morgen.
Macht das auch ruhig, genau, macht das auch ruhig. Nehmt euch das, das auch irgendwie heraus. Also, dass ihr bewusst dann auch vielleicht sowas auch abwiegelt und sagt, nee, Gespräche gerade nicht und mit einer Ausrede und so weiter. Eure Freunde, Familie, die verstehen das auch, ne?
Ja, natürlich.
Und es wird nicht davon abhängig sein, ob ihr besteht oder nicht, wie viele euch Glückwünsche geschickt haben. Natürlich
doch,
gibt
die
es
besten Noten gibt es nur ab 100 und mehr Glückwünsche.
Nein, also das ist wirklich, ich weiß, man entwickelt da manchmal auch so, ne, so Aberglauben und und ich muss da jetzt auch bei jedem drauf antworten. Macht das nicht. Macht das nur, wenn es sich für euch gut anfühlt. Ne?
Ja.
Ansonsten legt das Telefon weg oder macht es sogar aus und telefoniert dann lieber, wenn es wirklich vorbei ist. Ne?
Und ja, deswegen, genau aus diesem Grund bin ich auch am nächsten Morgen nicht ins Lehrerzimmer gegangen, weil natürlich stand auf dem Vertretungsplan, dass der Raum für mich geblockt ist und ja, die Leute wussten also, was los ist. Viele hatten auch schon gefragt, bist du nicht bald dran und so weiter. Also das hat ja so einen Vorlauf von mehreren Wochen. Und ich wollte mir das morgens einfach nicht geben, wenn dann alle, und bist du aufgeregt? Oh, ne, das
viel
ist
Glück.
Oh, du schaffst das schon, du hast das doch immer gepackt, das hilft mir nicht.
Ja,
also ab in meinen Raum, da kamen dann auch schon bald meine Prüfer und der Schuldirektor und so weiter und so fort. Auch die Mentorin, die eigentlich erst in der zweiten Stunde kam und hat noch eine kleine Schokolade vorbeigebracht. Also es war ganz, ganz wertschätzend, eigentlich ein schönes Gefühl. Genau, die Prüfungskommission hat sich dann in einem anderen Raum eingefunden und dann musste ich zu einem gewissen Zeitpunkt, der ist vorher vom Lehrerprüfungsamt festgelegt, dort eben in diesem Prüfungskommissionsraum, habe kurz gesagt, dass ich mich gesund fühle, auch wenn man sich nicht gesund fühlt, aber wenn man nicht zufällig den Kopf unterm Arm hat und nur diese Prüfungsaufregung hat, die man eben von sich selber kennt, sagt man, ja, ich fühle mich in der Lage, diese Prüfung abzulegen.
Ja.
Und dann geht's eigentlich auch schon los. Das war, ja, ganz spannend dann.
Ja, und du hast, also wir wissen ja schon aus vorigen Podcast-Folgen, du bist ja schon öfter bei uns hier gewesen, du, deine Fächer sind Deutsch und Geschichte. Mit welchem Fach hast du angefangen?
Mit Deutsch, das ist auch die, also kleinere Klasse. Wir mussten ja für das Gymnasium, mussten wir ja einmal Sek 1 und Sek 2 abdecken und dann jeweils das alternierende Fach. Also habe ich Deutsch für die Kleinen gemacht und Geschichte für die Großen.
Ja.
Und habe mit Deutsch angefangen.
Das warum? Also welche, was würdest du raten? Was ist so ein Grund? Mit welchem Fach sollte man anfangen? Mit dem, wo man sich sicherer fühlt und mit dem, wo man sich nicht so sicher fühlt, damit man einen guten Eindruck am Ende lässt? Oder mit einer freien Stunde? Mit
also
einer,
dadurch, dass das mit diesem guten Eindruck in MV keine Rolle spielt, da die Prüfungskommission teilweise pro Fach auch alterniert. Also ne, es sitzt dann ein anderer Mentor drin und so weiter und so fort. Und ich glaube, meine Prüfer waren auch professionell genug, nicht beide Fächer zu vergleichen. Ja. Habe ich mich entschieden, zum einen, was besser im Stundenplan liegt. Das war einfach so, ich hatte an dem Tag sowieso eine Stunde mit einer von der von diesen Klassen. Ja. Zu sagen, dann bleiben wir da einfach im Rhythmus. Zum anderen war es aber auch so, ich wollte mit meinem sicheren Fach anfangen. Ja. Und Deutsch ist einfach mein sichereres Fach. Und mit der Klasse, das passt einfach. Ja. Die haben mit mir insgesamt 6 Besuche und Lehrproben gemacht. Nochmal viele Grüße an euch.
Das ist auch eine tolle Klasse. Ich mag die auch. Wir haben die ja gemeinsam. Ich habe die und wir reden jetzt gerade von der gleichen Klasse, ne? Ich habe die in Deutsch und du hast die in Geschichte.
Nein, ich habe die in Deutsch.
Dann reden wir von 2 verschiedenen Klassen.
Ja. Aber ich glaube, die andere Klasse, das war die 2. Prüfungsklasse.
Ach so, genau, die richtig.
Für Geschichte. Ja, weil meine Deutschklasse, das ist einfach, die sind toll und wie gesagt, die waren Profis, was Unterrichtsbesuche anging. Die wussten ganz genau, worauf es ankommt und die hatten sich sogar schick gemacht.
Das war, ach, wirklich?
Ja, die kamen dann rein und ich dachte mir, meine Güte, im Hemd. Und,
die Jungs im Hemd.
Die Jungs im Hemd und dann war es eben auch so, diese Klasse weiß, dass es auch auf Disziplin ankommt und die bemühen sich, keinerlei Störungen in solchen Stunden zu produzieren. Und selbst wenn mir ein Fehler unterläuft, überspielen die das. Also die sind Profis gewesen.
Ihr könnt die nicht ausleihen, das geht nicht.
Nein, leider nicht. Die sind meine. Aber ich weiß, dass deine jetzige Referendarin diese Klasse ebenfalls in Englisch hat. Ja. Also ja. Go for it.
Ja. Und das ist so wichtig, dass man ein gutes Gefühl mit, also ein gutes menschliches, zwischenmenschliches Gefühl hat mit der Klasse. Ne? Ja. Dass man die gut kennt und dass die auch, sage ich jetzt mal, damit umgehen können, dass das jetzt schwierig für, also was ich interessant fand, dass meine Klasse mir rückgemeldet hat, wir haben sie ja noch nie so erlebt wie in der Stunde. Und ich hatte mit denen auch einige Unterrichtsbesuche auch abgehalten, aber trotzdem, wie gesagt, sie waren ja ganz, also ganz anders so, ne? Aufgeregt. Das kannten die von mir nicht. Ne?
Das kannte meine Klasse, weil ich vor Unterrichtsbesuchen, wie gesagt, immer aufgeregt bin. Und das haben sie mir auch mal, weil wir mal so ins Gespräch darüber kamen, gesagt so, ja, sie sind sonst so ganz anders und man merkt richtig, dass sie dann ganz viel Angst haben.
Ja.
Und ja, das ist aber nicht schlimm, also, weil die Klassen wollen euch auch nicht in die Tonne hauen.
Nein. Also und, das wirklich, also vielleicht gibt's das auch, aber ich hoffe, dass ihr nie an so eine Klasse geratet. Ne? Also,
das merkt man ja vorher.
Das merkt man vorher, ob die Chemie stimmt, genau. Ja. Und vielleicht so als kleiner Tipp, geht damit auch offen um und sagt das ruhig der Klasse, dass das euch wichtig ist, dass das ein ganz besonderer Tag ist.
Ja.
Oftmals, oder ich habe das immer so erlebt, auch bei Referendaren, wenn sie das der Klasse gesagt haben, dass sie dann auch die Bedeutung hat auch, ne? Dann sind die auch vor allen Dingen, sind die dann überpünktlich da.
Ja.
und die verkneifen sich dann auch, wenn sie aufs Klo müssen.
Das ist wirklich krass, ja.
Also ne, da kann man wirklich, natürlich will ich auch sagen, man bildet ja auch Realität ab, richtig, ne? Also in gewisser Weise sollte es so sein, dass auch diese Examenstunden Realität abbilden. Und trotzdem, wenn ihr das der Klasse sagt, und dann ist das, glaube ich, wissen die auch, wie wichtig euch das ist. Ne?
Ja, und das war ganz niedlich. Sie haben mir dann am nächsten Tag gesagt, sie waren ja gar nicht aufgeregt. Und ich habe gesagt, doch, das ist dann das Level, wenn ich wirklich kurz vorm Umkippen bin. Ich war so aufgeregt, dass ich nach außen schon wieder ruhig geworden habe quasi. Und dann haben wir die Stunde durchgezogen. 1-2 Pannen drin gewesen. Passiert eben. Also die waren von mir verschuldet, auf keinen Fall von der Klasse. Und die 45 Minuten gehen um wie im Flug.
Oh ja, das weiß ich auch noch.
Ja. Das ist, ja, also das war aber ganz, ganz schön quasi. Dann hatte ich die Zeit für mich kurz zu reflektieren. Wir haben dann bestimmte Kriterien, die wir uns aber auch selbst auswählen müssen, begründet auswählen müssen, anhand von Fachliteratur und Ähnlichem. Und dann geht man zur Prüfungskommission quasi wieder in den Raum und reflektiert. Und meine arme Mentorin musste das Ganze protokollieren. Und wie ich eben bin, man merkt es ja vielleicht auch hier, ich muss mich enorm zurückhalten, langsam zu sprechen. Und habe in diesem Reflexionsgespräch wohl nicht einmal geatmet. Ich habe eine komplette Stunde in, wie man mir sagte, einem Satz reflektiert. Die Mentorin kam nicht mehr mit zum Mitschreiben. Aber was ich da gesagt habe, war wohl ganz gut. Also gerade die Pannen, die konnte ich gut ausgleichen und so weiter und so fort. Dann gibt es noch ein paar Rückfragen. Also man hat quasi dieses Reflexionsgespräch. Und dann wird man schon wieder entlassen und hat dann unglaublich lange Zeit bis zur nächsten Stunde, in der man mehr oder minder allein ist, wenn man sich nicht drum kümmert, was man tut.
Ja.
Ich habe endlich was gegessen und was getrunken. Und ich hatte zum Glück eine ganz liebe Kollegin, die sagte, hey, ich habe in der Zeit, wo du dann wartest, weil die anderen, die Prüfungskommission schreibt ja dann Protokolle und Auswertungen und so weiter. Ich habe Freiblock, entweder du kommst zu mir oder so weiter und so fort oder ich komme zu dir runter. Und dann haben wir zusammen uns die Zeit ein bisschen kurz gemacht.
Ja, ja.
Denn sonst, glaube ich, wird man so ein bisschen zerdrückt zwischen, was lief gerade falsch, was muss ich jetzt rausreißen.
Ja. Und also das würdest du auch als Tipp wirklich geben, sucht euch etwas, was euch gut tut für diese Pause. Das kann auch, wenn es euch gut tut, sein, dass ihr euch in den extra Raum verzieht und meditiert und Musik hört. Oder wirklich, bloß was ich nicht empfehlen würde, ist irgendwie zu telefonieren mit anderen als Zwischenschritt oder so. Ich glaube, dann redet man sich, oder?
Ja, man redet sich, glaube ich, schlecht.
Ja. Und dann geht man auch mit einem schlechten Gefühl in die nächste Stunde.
Richtig.
Das ist immer so die Gefahr, ne? Wenn, also das habe ich schon oft erlebt, wenn ich in Prüfungsstunden war, dass wenn die erste Stunde für den Referendar, also jetzt rein für den Referendar, das muss noch nicht mal objektiv sein, ne? Ist es ja wahrscheinlich nie, aber sollte es sein, für den Referendar subjektiv nicht so gut lief, dann ist die Gefahr mal groß, dass man das mit in die nächste Stunde schleppt.
Ja,
ne? Was gibst du für einen Tipp? Was könnte man machen?
Spontan. Ja, so spontan. Tatsächlich gebe ich wirklich den Tipp, esst eine Kleinigkeit, eine Banane oder so ein Quetschi oder irgendwas, so ein Fruchtmus, einfach um den Blutzucker wieder hochzubringen. Trinkt genügend, aber nicht so viel, dass ihr nachher in der Stunde auf Toilette müsst. und sucht euch einfach jemanden, der euch gut tut. Und wenn es nur ihr selbst seid, dann seid es eben nur ihr selbst. Hört ein bisschen Hörbuch, weiß ich nicht, macht ein bisschen Klassenraum-Yoga, was auch immer euch gut tut. Und ich habe vor allen Dingen auch einfach meinen Raum aufgeräumt, den nächsten wieder ein bisschen schick gemacht, einen Haken dran, nochmal in die Planung von der nächsten Stunde zu gucken und wirklich zu sagen, Deutsch ist jetzt Deutsch und jetzt kommt was Neues.
Ja.
Ne? Und das
und ich fange wieder bei Null an.
Ja,
ne? Ganz wichtig. Alles andere ist jetzt vergessen. Erstmal, Haken dran und dann,
Okay. Ja, und dann kommen wieder die Schüler und es kommt eine Prüfungskommission, ein wenig anders zusammengesetzt als vorher. Und ja, die zweite Stunde lief bei mir nicht so gut. Das war, also ich meine, es war jetzt nicht durchgefallen, es war eine durchschnittlich gute Note, sage ich mal, aber da war das Problem, diese Klasse war mit mir in Lehrproben nicht so eingespielt wie sonstige Klassen. Hinzu kam, dass schulorganisatorisch vorher unglaublich viel ausgefallen war. Und zwar teilweise relativ kurzfristig. Ich habe am selben Tag erfahren, also in den Wochen davor manchmal, dass die Hälfte der Klasse nicht da ist.
Hm.
Meine Reihenplanung ging also nicht auf. Und weil schon weggeschickt, kann man es nicht mehr rückgängig machen, nicht mehr umplanen.
Ja.
Kann man aber reflektieren, wird einem auch positiv angerechnet.
Ja.
Aber es war tatsächlich so, dass ich die Hälfte der Klasse 3 Wochen nicht gesehen hatte. Und das würde ich heute anders planen, wenn es einfach im Jahresarbeitsplan gestanden hätte. Das waren einfach Sachen, die wurden dann kurzfristig reingeschrieben und dann hatte ich selbst noch übersehen, dass Girls and Boys Day war, wo dann die Schüler ja immer freigestellt werden müssen. Und insgesamt war die Stunde fachlich sehr anspruchsvoll und dann ist logisch, dass Schüler, die eine 3-wöchige Fachpause hatten, den Schritt nicht mitgehen können.
Ja.
Das heißt, die Stunde ging nicht so auf, wie ich sie geplant hatte. Es war wirklich schade. Hinzu kam, dadurch, dass die Schüler das nicht gewohnt waren und diese Klasse eine sehr anspruchsvolle Klasse an sich selbst war. Die wollen immer 100% liefern und hinten sitzt der Schulleiter. Die haben also unglaublich wenig mit mir geredet.
Weil sie Angst hatten, dass es nicht richtig ist und dich nicht voranbringt. Ne?
Das, genau.
Das kenne ich auch von Unterrichtsbesuchen.
Ja.
Und dann sagt der Mentor danach, ja, das war viel zu leicht, die haben sich unterfordert gefühlt. Und man spricht mit den Schülern danach und sagt, habt ihr euch unterfordert gefühlt? Nein, es war so schwer. Und wir dachten, wenn wir jetzt was Falsches sagen, ich sage, hättet ihr was gesagt? Das kann nicht falsch sein. Ne?
Richtig, dann kann damit umgehen können.
Ja. Ne? Also das ist, da ist es auch wichtig. Wir hatten ja vorhin gesagt, sprecht mit den Schülern, dass euch die Stunde wichtig ist, aber baut in ihnen nicht so dollen Druck auf, dass sie das Gefühl haben, sie sind jetzt verantwortlich für eure Karriere.
Ja,
sonst kommt es so weit, dass die Schüler sagen, also es war bei mir nicht in der Examensstunde, aber sonst kommt es so weit, dass die Schüler sagen, wir haben Angst gehabt, dass wir was Falsches sagen, deswegen haben wir nichts gesagt.
Das habe ich auch mal in der Gruppenhospiz von einer Kollegin gesehen. Da waren wir auch alle so, was ist denn mit dieser Kleine? Die sind aber ruhig, ganz anders beschrieben in der Bedingungsanalyse.
Ja.
Und es ist nun mal so, auch die Prüfer wissen, dass ihr in der Bedingungsanalyse recht habt, wenn euch da nicht totale Fauxpas unterlaufen. Aber insgesamt wissen doch die Prüfer, dass ihr die Klasse am besten kennt. Und wenn ihr dann in der Reflexion vernünftig erklären könnt oder euch irgendwie herleiten könnt, wo das herkommt, ohne eure eigenen Fehler kleinzureden, dann ist das alles kein Problem.
Ja.
Es ist zwar nicht optimal, aber man besteht trotzdem. Und auch mit einer guten Note.
Ja, also wirklich reflektieren, auch sowas sagen wie, ne, das kann ich mir jetzt gar nicht erklären, die Klasse kenne ich anders, ne?
Ja.
Das ist ganz, ganz wichtig und
ja.
Ja, wie ging es denn weiter? Dann war die zweite Stunde vorbei, das nächste Reflexionsgespräch.
Genau.
Ich muss ja sagen, wenn ich in so Prüfungssituationen, ich fange nicht an, schneller zu reden, obwohl man das von mir jetzt erwarten könnte, bei meinem Redetempo sonst, sondern ich werde unglaublich witzig oder auch nicht witzig. Man könnte mich dann vor eine Ziegelmauer mit Mikro stellen. Und das ist nicht immer so passend in einer Examenstunde, aber es kann sie auch auflockern. Das war bei mir im Kolloquium zum Beispiel so, kleine Geschichte. Ich wurde befragt zu dem Thema Geschenke annehmen. Und ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut. Natürlich konnte ich das auch alles genau erklären. Und ich habe dann aber damit bin dann damit eingestiegen. Also ich muss auch sagen, wir hatten ein ganz tolles Verhältnis mit dem Prüfer. Also ich kannte die ja nicht, aber es hat irgendwie die Chemie gestimmt. Und der fragte dann, wie das eben mit Geschenken an ist. Und dann habe ich ihn angegrinst, habe gesagt, naja, also ein Kasten Merci dürfen mir die Eltern schenken, aber kein Massagegutschein. Und dann hat erstmal die Prüfungskommission gelacht. Und dann habe ich natürlich gehört, oh, bin ich jetzt hier zu weit gegangen? Und bin dann wirklich, hab das dann nochmal erklärt, aber die haben mir dann auch nach der Prüfung gesagt, dass sie das auch mal ganz schön fanden. Komischerweise wird es dann so interpretiert, wie man ist locker und man nimmt das nicht so ernst. Das war bei mir nicht der Fall. Ich habe es sehr ernst genommen. Ich war gar nicht locker. Aber es lockert auch mal das Prüfungsgespräch auf.
Ja.
Es kann auch als gut empfunden werden, wenn man dann auch einfach so ist, wie man ist und nicht sich verstellt und jetzt besonders, sag ich jetzt mal, eine besondere Ausdrucksweise wählt oder so, sondern einfach auch zeigt, man ist Mensch, damit ist man den Schülern nah, damit nimmt man sich selbst nicht so wichtig, was natürlich auch, ich will nicht sagen, man soll sich selbst nicht wichtig nehmen, aber ich glaube, dass es wichtig ist, auch zu zeigen, dass man auf der menschlichen Ebene in einem Kollegium, in Interaktion mit vielen Menschen, was wir ja tun als Lehrer, dass man da funktioniert. Ne? Also funktionieren nicht im Sinne von, man schaltet jetzt einen Knopf an, sondern Mensch ist.
Ja, und dass man einfach authentisch ist.
Richtig.
Und bei mir gehört eben zum Authentischsein dazu, dass ich überhaupt nicht witzig bin, sondern die Anspannung und Angst in Person.
Ja.
Und das bin ich aber auch. Und meine Mentoren wissen, dass ich das sonst nicht bin, dass ich sonst eher der witzige Typ bin.
Ja.
Das habe ich sogar schriftlich. jedenfalls. Und ich nehme mich mit meiner Angst dann auch einfach an. Das
ja.
ist so.
Ja.
Das war schon immer so und ja. damit muss ich eben leben.
Und bei mir ging es dann natürlich im Kopf danach, bin ich da jetzt zu weit gegangen, weil ich das auch noch mit so einem Grinsen gesagt habe. Dann waren noch zwei andere Situationen. Also für den Fall, dass ihr das jetzt gerade gar nicht witzig fandet, diese Sache, dann ja, okay, dann bin ich bin ich nicht witzig genug. Nein, also es waren noch ein, zwei andere Sachen, aber es wurde zumindest wahrgenommen als ungewöhnlich, aber trotzdem als positiv. Ne? Mhm. Und das fand ich doch ganz schön, weil ich mir erst Gedanken gemacht habe, ob ich jetzt hier zu weit gegangen bin, weil, ne, das ist doch ein Prüfungsgespräch und ich muss doch jetzt hier, ne? Das ist auch zum Thema Kleidung. Was hattest du an? Also ich weiß, was du anhattest, aber als Zuschauer wisst es nicht. Du brauchst jetzt nicht bei der Schicht auf der Haut anzufangen.
Also ich hatte meinen Glücksblazer an, denn wie gesagt, ich bin abergläubisch und der Glücksblazer ist nun mal mein Glücksblazer. Den hatte ich an. Das ist ein dunkelblauer, ganz normaler Blazer. Darunter hatte ich eine Bluse an. Nichts wie von der Bankkauffrau, nichts geknöpft ist. Das war ist so eine, ja, ein bisschen weiter geschnittene Bluse mit Streifen. Einfach professionell, aber nicht verkleidet.
Mhm.
Eine dunkle Jeans. Ich finde, man kann ruhig eine dunkle Jeans tragen. Ja. Also in dunkler Waschung. Ich muss da jetzt nicht in Anzughose auftauchen. Es war schon recht warm an dem Tag. Und bequeme Schuhe. Bequeme Schuhe sind ganz, ganz wichtig. Mhm. Weil man ja doch in solchen... Also ich stehe in meinem Unterricht prinzipiell. Ich sitze eigentlich nie. Ist aber vielleicht auch eine Typfrage. Aber man ist halt wirklich permanent auf den Beinen und man kann nicht mit unbequemen Schuhen laufen. Das ist nun mal einfach so. Dann hatte ich mir die Haare zurückgesteckt einfach, weil die stören mich sonst. Und ich wollte mir nicht permanent drin rumfummeln. Und dezentes Make-up, fertig.
Ja. Ne? Also ich finde es ganz wichtig. Ich würde auch zum Beispiel nicht sagen, also man muss jetzt auch nicht unbedingt einen Blazer tragen. Wenn man sich damit wohlfühlt, ja. Ich finde es ganz, ganz wichtig. Es wurde uns auch immer gesagt, die Kleidungsfrage war eine der meistgestellten Fragen in den Seminaren davor. Und war immer wirklich, spielt das jetzt eine Rolle, wie ich gekleidet bin? Ob ich jetzt zum Beispiel in meinem Fall als Religionslehrer ein Kreuz um den Hals trage?
Mhm.
Hört da in euch rein. Und ich glaube, dass es zweit, dritt, fünf, sechs, siebenrangig ist, wie man gekleidet ist.
Wenn man jetzt nicht Werbung trägt.
Wie bitte?
Wenn man nicht Werbung oder politische Botschaften
trägt. Ja, richtig.
Also gerade als Geschichtslehrerin.
Und, genau. Und wenn man trotzdem angemessen gekleidet ist. Bitte nicht mit Bikini und Sommerkleidchen und Flipflops in die Stunde gehen. Aber ich glaube, das versteht sich von selbst. Aber ob ihr jetzt eine dunkle Jeans oder eine helle Jeans tragt, wenn die ordentlich ist, oder ob ihr eine Bluse oder eben ein T-Shirt mit einer tollen Kette oder wir sind jetzt so Mädels belastet, fällt mir gerade auf.
Was ich halt,
bei den Männern ist es einfacher, die ziehen eine Hose und ein Hemd an, oder?
Das sagt man immer so, aber wir hatten das auch im Seminar, dieses Gespräch, weil ich sehr gerne Band-T-Shirts trage. Nicht unbedingt Band-T-Shirts, wie man sie jetzt von diversen Katalogen kennt, mit ganz groß, sondern dezent, mit einem schönen Druck, wo dann hinten im Nacken vielleicht der Bandname steht. Und mir wurde vorgeworfen, dass als Mann dürfe man das nicht, an mir ginge das aber. Ich weiß bis heute nicht ganz warum. Ich habe es auch nicht verstanden. Das war ein Mitreferendar, nicht die Seminarleitung oder ähnliches. Aber ich finde, wenn ein Band-T-Shirt ästhetisch und dezent gestaltet ist, kann man das gerade tragen. Wobei ich eher von so, ich sag jetzt mal so Heavy-Metal-Bands haben ja gerne eben doch barbusige Frauen oder ähnliches auf ihren T-Shirts. Davon würde ich eben abgehen. Und besonders Bands mit politischer Botschaft gehen
und
dann
Sprüche.
Eben
Sprüche. Ich würde von Sprüchen absehen. Ne?
Ja, wenn dann so draufsteht irgendwie I hate Mondays oder ähnliches.
Aber ich glaube, das versteht sich auch von selbst.
Du glaubst gar nicht, was man alles so denkt und was man auch alles schon gesehen hat.
Oh ja, auch bei Verbeamtungen. Besagte Flipflops, Sommerkleidchen und Bikini.
Ja.
Verbeamtung auf Lebenszeit. Ja. Das ist wirklich eine... Da muss man in sich reinhorchen. Ne?
Ja.
Und natürlich gibt es auch Sachen, wo vielleicht der eine oder andere aus der Prüfungskommission denkt, nicht so passend gekleidet oder... Ne?
Aber deswegen
das ist
fällt man nicht
deswegen
durch.
Fällt man nicht durch, genau das würde ich sagen. Also es ist wichtiger, dass ihr euch an dem Tag wohlfühlt.
Mhm.
Und wenn ihr euch in Blusen nicht wohlfühlt, dann zieht bitte keine Blusen an.
Mhm.
Oder wenn ihr euch im Blazer nicht wohlfühlt, zieht keinen Blazer an. Wir sind jetzt aber so vom Thema weggekommen.
Genau.
Und als Männer... zieht einfach eine Hose und ein Hemd an. Das ist das Einfachste.
Immerhin eine Hose.
Wir sind jetzt ein bisschen davon abgekommen. Wir waren jetzt bei der zweiten Reflexion.
Dann war ich fertig.
Genau.
Und dann kommt eine unglaublich lange Spanne, denn die zweite Stunde muss ausgewertet werden und sämtliche Protokolle müssen geschrieben werden. Das dauerte bei mir über 90 Minuten.
Ja, ich kenne das. Ich bin ja dann auf der anderen Seite und schreibe das mit und sitze dann, das ist eine sehr intensive Zeit für die Mentoren und für die Prüfungskommission.
Ja, ich habe auch gehört, dass meine Mentoren fix und fertig waren von der Belastung. Und ich dachte, wieso? Ich habe doch hier die Leistung gebracht. Ne?
Ja,
aber ich verstehe das. Also das ist eine Gruppenleistung.
Ja,
ne?
ja. Und ganz auch ne, von den Formulierungen her, dann will man natürlich auch als Mentor alles richtig machen, keine Flüchtigkeitsfehler einbauen. Dann, ich weiß noch, ich musste Protokoll schreiben und ich mag ja meine Schrift gar nicht. Ne? Also das war dann auch so ein großes Problem. Oh, wie bitte, ich soll jetzt schreiben? Oh, meine Schrift gefällt mir aber nicht. Also,
Jenny, da muss man sich auch einfach mal opfern. Weißt du, wir hängen da unsere ganze Karriere als Referendare dran und du magst deine Schrift nicht.
Ja, ich dachte, wenn ich meine Schrift nicht mag, mögen das vielleicht auch die anderen nicht auf dem Protokoll haben. Aber das war dann egal.
Auch
ich
deswegen
muss Protokoll schreiben.
Durch.
Genau. Und aber ich kann das durchaus nachvollziehen. Also die Zeit habe ich auf der anderen Seite wirklich als Mentor, als Teil der Prüfungskommission, als wirklich sehr, sehr angespannt auch erlebt. Und was ja dann auch noch so eine Rolle spielt, sind so. Ich will nicht sagen, also das soll natürlich nicht passieren, Machtkämpfe in der Prüfungskommission, unterschiedliche Meinungen. Da treffen natürlich ganz unterschiedliche auch Lehrerpersönlichkeiten aufeinander, Personen, die eben Lehrer sein, teilweise anders verstehen, unterschiedlich verstehen. Und die müssen mehr oder weniger zu einem Urteil kommen.
Mhm.
Und da geht's auch nicht selten. Ne, also es geht jetzt nicht um spezielle Erfahrungen, aber das weiß man nicht selten auch hitzig her, ne, dass dann eben diskutiert wird und gesagt wird, ne, der eine sieht das so und so, dann sagt vielleicht auch der Mentor, nee, das sehe ich nicht so, und dann kann das auch schon wirklich lange dauern. Und man möchte natürlich auch als Mentor, das kann ich auch verraten, als Mentor möchte man das Beste für seinen Referendar rausholen, aber trotzdem, wie soll ich sagen, natürlich gerecht gegenüber allen anderen Referendaren, die da draußen so rumschwirren, auch sein. Ne? Also man will auch nichts schenken, ne? Aber man, ich weiß nicht, ob man ein Auge zudrückt, ob man vielleicht auch Sachen, man hat ja wirklich, also mir geht das so, eine ganz lange Zeit mit denjenigen zusammengearbeitet, denjenigen unterstützt, angeleitet, Entwicklungen gesehen. Und das kann man natürlich auch nicht ausschalten an diesem Tag, ne?
Ja.
Und wenn man dann so vielleicht auch feststellt, Mensch, das hat er oder sie doch immer richtig gemacht. Und dann sagt man das, ja, aber wir müssen doch jetzt die Stunde bewerten.
Ja.
Ich sage, ja, aber das klappt ja sonst, oder, ne?
Ja.
Das ist halt Prüfung.
Das ne?
ist Prüfung,
das
ja.
Das ist so.
Und da vielleicht auch als Tipp an die Mentoren, ich finde es gut, wenn ihr für eure Referendare euch einsetzt. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Die brauchen uns auch. Wir brauchen, also nein, andersrum. Also die Referendare brauchen das auch, dass sie einen Fürsprecher haben. Bis zu einem gewissen Punkt. Und ihr kennt eure Referendare. Versucht aber, das nicht auf euch zu beziehen. Die Leistung des Referendars ist nur bedingt bis gar nicht von euch abhängig. Also natürlich, wenn ihr nach bestem Wissen und Gewissen Mentor seid und ihr, wie soll ich sagen, die Entwicklung begleitet habt und den Referendar beraten habt und es dann aber dazu kommt, dass eben in der Prüfungsstunde es objektiv von mehreren Seiten her halt nicht funktioniert oder vielleicht auch in eine andere Richtung, ne? Also ihr seid, natürlich klopft man sich dann auf die Schulter und sagt, ja, das habe ich vollbracht, da habe ich meinen Anteil mit gehabt als Mentor oder eben auch als Studienleiter und Fachleiter, ne? Die möchte ich jetzt nicht, bloß weil wir jetzt so diese Rollen haben, aber ich möchte euch raten, ja, reflektiert, wenn euer Referendar schlecht abgeschnitten hat. Aber trennt das. Trennt es von der Person Referendar, von die Funktion und die Stunde von dieser Person und trennt es auch in gewisser Weise von euch. Ihr macht euch nicht fertig und weil euer Referendar das jetzt eure Sachen, die ihr gesagt habt, nicht richtig umgesetzt hat oder die Sachen, die ihr doch immer wieder angemahnt habt oder so. Trennt das. Ihr habt es gemacht, ihr habt nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Und vielleicht, wenn sich alles beruhigt hat, kann man dann sich nochmal zusammensetzen und natürlich kann man sich als Mentor auch entwickeln und sollte man sich entwickeln. Aber es ist schwierig manchmal, ne? Wenn man dann so mitblutet, sage ich jetzt mal, ne? Und dann vielleicht auch, wenn es nicht so gut lief für den Referendar, nach Hause geht und natürlich traurig ist für den Referendar, dass er nicht das erreichen konnte, was er sich vielleicht vorgenommen hat. Und ja, also das, ich glaube, das ist eine der schlimmsten Situationen dann auch für den Mentor, weil man jemanden so lange begleitet hat und man auch so zusammengewachsen ist, ne? Und derjenige dann trotzdem nicht, ja, das erreichen konnte, was er vielleicht erreichen wollte. Ja.
Jo. Ja. Ich kenne ja die Perspektive, ja, als Mentor, ja, nicht. Ich kenne ja nur die Perspektive, wenn man dann diese 90 Minuten irgendwie rumgebracht hat und dann wird man eben zurückgerufen und dann wird beglückwünscht und das wird auch alles nochmal ganz tiefgängig irgendwie begründet, wofür ich überhaupt nicht mehr den Kopf hatte. Ich habe so dieses, herzlichen Glückwunsch und auch noch die Note und dann haben die noch ganz viele Sachen gesagt, aber frag mich nicht.
Ja.
Das hätte man vielleicht auch mal protokollieren müssen oder
ja,
so.
Ja. Hat man dir das Protokoll nicht vorgelegt zum Lesen?
Nö.
Ich weiß gar nicht mehr.
Das kann man dann im Nachhinein
anfordern. Ja, anfordern.
Ja.
Ich bin mir gar nicht mehr sicher.
Aber ehrlich gesagt interessiert mich das jetzt auch nicht. Ja. Also da ist jetzt für mich ein Haken dran. Was ich halt für mich weiß, ist, dass ich bessere Stunden halten kann. Aber, und das ist halt einfach mein, Achtung, ich muss eine Katze umschubsen.
Nein, sie schubst sie nicht um.
Ich muss sie kurz von meinem T-Shirt rein.
Wir haben hier unter erschwerten Bedingungen zu arbeiten, denn meine Katze, die ihr ja schon von Instagram kennt, die ist gerade wieder sehr anhänglich und will unbedingt immer bei uns sein.
Ja. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ich weiß, dass ich bessere Stunden halten kann als diese Examenstunden, aber in solchen Stunden, wo man viel und die besonders gut laufen sollen, ist halt auch immer viel Risiko. Da kann auch viel schiefgehen an dem Tag. Ich bin kein Fan davon, Examensstunden zu proben. Ich weiß, dass es Referendare gibt, die das machen, die das mit der Klasse vorher quasi einmal durchspielen oder auch nur den Aufbau quasi durchspielen, immer mit anderen Materialien. Aber ich glaube, dass man dadurch ein bisschen Natürlichkeit und Spontanität, Authentizität aus der Stunde rausnimmt. Manchmal haben Schüler ja unglaublich tolle, spontane Einfälle, die sie hoffentlich in der Examenstunde dann auch zeigen. Und wenn man es geprobt hat, wird das nie wieder so. Es schleichen sich andere Fehler ein oder ähnliches. Ich würde es einfach nicht machen. Was aber auch bedeutet, dass ich weniger experimentell oder besonders in die Stunden gegangen bin, als ich könnte und kann. Ich hatte aber, und das muss man einfach so sagen, wie es ist, ich hatte nicht den Mut, diese super tollen Mystery-Stunden, also in Geschichte gibt es halt Mysteries, die man legen kann und ähnliches. Ich hatte nicht den Mut, das zu machen. Sicherlich hätte daran nachher die Eins hängen können, also das sehr gut. Aber es hätte halt auch furchtbar in die Hose gehen können. Ne? Mhm. Und das dann aufzufangen, das habe ich mir einfach nicht zugetraut. Und ich habe mich halt für eine sichere Bank entschieden. Bei beiden Stunden.
Ja.
Dafür muss man dann halt, sage ich mal, nicht die sehr gute, sondern eben nur die gute Note in Kauf nehmen. Mhm. Das muss man einfach abwägen, was man für ein Typ ist. Und eben, weil ich weiß, ich bin ein ängstlicher Typ und ich kriege das einfach nicht abgefangen, wenn da was schief geht, weil ich dann mir selbst im Weg stehe, was ich normalerweise kann, ne, in der Realität. Aber Prüfungen sind ja keine Realität oder nur ein Teil davon. Habe ich gesagt, mache ich nicht. Was aber total toll ist, ist dann die nächsten Tage in die Schule zu gehen und genau das alles in einem Raum zu machen, wo dir niemand mehr dein Examen nehmen kann. Du bist jetzt Lehrer, du hast es geschafft und jetzt kannst du den ganzen Kram ausprobieren, den du dich in Examenstunden oder in Mentorenstunden nicht getraut hast, sondern jetzt bist du wirklich für dich und das ergibt einfach nochmal ganz tolle, entspanntere Möglichkeiten, auch wenn ich am nächsten Tag nicht sofort voll unterrichtet habe. Ich habe erstmal mit meinen Klassen gefeiert. Das war auch ganz schön, das hat super Spaß gemacht und ja, die waren natürlich auch aufgeregt und wollten wissen. Und ja, da haben wir uns dann einfach mal den Block Zeit genommen und haben Hotdogs gemacht und Musik gehört. Und ja, das war richtig schön.
Ja, ja. Also ich weiß noch, bei mir war es so, dass wir nach der Examensstunde, also nach dem Examenstag, frei hatten einen Tag.
Das hätte ich auch so gerne.
Und das war wirklich, das brauchte ich. Also ja. ich habe das wirklich sehr, sehr gemocht. Und und es war dann auch so, wenn ich mich recht erinnere, es ist ja wirklich schon lange her, ja, dass es auf dem Donnerstag lag und ich hatte dann den Freitag frei und hatte dann eben Samstag und Sonntag auch noch frei. Und das hat mir sehr geholfen, denn ich weiß nicht, wie es bei dir war, als ich nach Hause kam, mussten erstmal alle angerufen werden.
Ja.
Und dann hing man stundenlang am Telefon und man war auch so aufgeregt, so aufgekratzt. Also mir ging das so, dass irgendwie alles von mir abfiel und ich das Gefühl hatte, so, jetzt erstmal alles geschafft und das Leben hat einen Sinn. So. es ist alles gut und jetzt, ich weiß nicht, also es war ja dann noch ein paar Monate vor mir, also es waren zwei Monate an der Schule und man war mit einem Schlag, war man irgendwie gefühlt 10 Kilo leichter, weil so eine Schwere von einem weggenommen
also
wurde.
Also zumindest was den Unterricht und den Schulalltag angeht, gebe ich dir da vollkommen recht. Und ich hatte auch erwartet, dass das nun alles toll wird, aber dann kommen ja die nächsten Sorgen. Wie es immer so ist im Leben, wenn die eine Baustelle abgehakt ist, dann kommt die nächste. Mhm. Man muss sich um eine Stelle bewerben. In dem V ist das relativ leicht. Also Stelle kriegst du auf jeden Fall. Die Frage ist halt, wo? Mhm. Ne? Flächenland, nicht jeder möchte überall hin. Die Dörfer sind nicht so beliebt und so weiter. Meine Fächerkombi ist nicht die beste auf dem Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Plötzlich hat man diese ganzen Sachen wieder auf dem Tisch. Welche Stellen sind überhaupt ausgeschrieben? Wie komme ich da ran ohne Zeugnis? Weil ich ja bis heute noch kein Zeugnis habe und wie ich heute erfahren habe, auch bis zu dem Einheitstermin für alle keins bekommen werde. Wenn ich mich für einen Standortwechsel entscheide, wo kriege ich eine Wohnung her?
Ja.
Diese ganzen Sachen, also man hat wieder die nächsten Baustellen auf dem Tisch, wobei mir das Examen eben einfach keiner mehr wegnehmen kann.
Ja.
Und dieses, worauf arbeite ich jetzt hin, wenn man sein ganzes Leben, also es war immer, wenn man im Kindergarten war, wenn du erstmal in die Schule kommst, wenn du dann erstmal den Schulwechsel hast, wenn du dann erstmal die mittlere Reife bestanden hast, also ich habe die damals noch machen müssen, dann kommt das Abitur, dann kommen die Studien, dann das Ausziehen. Also man hat immer etwas, eine nächste Prüfung.
Ja.
Und die ist jetzt nicht mehr da.
Ja, richtig.
Das ist sehr seltsam.
Ja. Man setzt sich dann selbst die Ziele, ne?
Ja.
Und man muss sie sich setzen.
Das und plötzlich, ich finde das immer noch unglaublich, sitze ich in sowas wie Abiturprüfungskommissionen oder zumindest in den Aufsichten drin und mir wird gesagt, ich soll das jetzt machen. Und ich frage mich, wer mir diese Verantwortung übertragen hat, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde ja nicht älter. Ich bin ja immer noch ungefähr 18, zumindest im Kopf. Und natürlich bin ich gereift und habe mich entwickelt und so weiter und so fort, aber ich finde es sehr seltsam, dass man mir so etwas zutraut. Das ist eine ganz seltsame Veränderung, die es bisher in meinem Leben noch nicht gab. Das ist so, das hat man beim ersten Examen hat man das nicht. Da hat man einen Hochschulabschluss, den hat jeder irgendwie als Gefühl.
Ja.
Ne?
Ja.
Da verändert sich nichts. Und jetzt habe ich plötzlich die Verantwortung für andere Karrieren und Werdegänge in der Hand. Und das ist etwas, darauf hat eigentlich niemand vorbereitet.
Ja. Also ich fand das auch ganz, ich hatte so ein, bei meiner ersten Abiturprüfung, wo ich quasi auf der anderen Seite saß als Prüfling, ein Jahr nach dem Examen, nicht als Prüfling, sondern als Prüfer, ein Jahr nach dem Examen, also ein bisschen mehr Zeit war dazwischen, kommt hin, ein Jahr, das war so, ich musste mich kurz kneifen. Das war ein ganz komisches Gefühl. Man dachte so, das wollte ich immer und jetzt bin ich hier und jetzt bin ich, es hört sich blöd an, jetzt bin ich ein echter Lehrer, jetzt bin ich erwachsen, jetzt habe ich einen Beruf, jetzt bin ich nicht mehr in der Ausbildung.
Jetzt kontrolliert mich niemand mehr, niemand, den ich meine Stunden zeigen muss. Ich meine, klar zeigt man die immer noch mal Kollegen und sagt, kannst du hier noch mal drauf gucken oder ich bin mit der Formulierung hier unzufrieden.
Ja.
Aber eigentlich ist man jetzt wirklich so allein.
Ja. Und das wird dir dann auch so gehen, wenn du deine erste Klasse alleine hast, ne? Wenn du Wandertage, Klassenfahrten und so weiter. Also Klassenfahrt, das war auch nochmal meine erste Klassenfahrt als Lehrer, die ich begleite. Das war eine ganz besondere Situation und Ja, die werden dann mit im Laufe der Jahre natürlich weniger, die besonderen Situationen. Man hat dann alles schon mal irgendwie gemacht. Man war schon 5-mal auf Klassenfahrt und man hat schon 5-mal Abitur abgenommen. Und aber auch, das habe ich auch so zelebriert, die ersten Abiturarbeiten, die ich vor mir liegen hatte. Das war so unglaublich. Das war, ich habe die auf meinem Schreibtisch ausgebreitet, habe die hingelegt und habe gedacht, boah, das sind jetzt Abiturarbeiten und ich darf die jetzt korrigieren. Und ich gebe da jetzt eine Note drauf. So, das ist also ganz, ganz eigenartiges Gefühl. Und ja, auch wenn dann die Eltern zu einem kommen und sagen, Frau Brandt, was sollen wir denn jetzt machen? Ne? Und als Beispiel, Kind, ja, ne, Handy, nur Handy und keine Hausaufgaben. Und ja, bitte sagen Sie uns doch. Und dann denke ich, oh, ich bin noch gerade mal, ich habe selber keine Kinder, die so alt sind und wo ich sagen kann, jetzt habe ich dafür den perfekten Plan. Ich habe jetzt, man hat nicht, und das würde ich euch auch gerne so auf den Weg geben, für euer erstes Jahr, vielleicht hört ihr das jetzt auch gerade und habt so, seid in Erinnerungen geschwelgt und sagt jetzt, ja, ich bin jetzt in meinem ersten Jahr und auch jetzt dürft ihr noch fragen, also ich will nicht sagen, ihr dürft Fehler machen. Aber bevor ihr Fehler macht, fragt lieber. Mhm. Und auch das ist kein Eingeständnis von Schwäche. Sucht euch Kollegen an der Hand, mit denen ihr zusammen planen könnt, eure erste Klassenfahrt, mit denen ihr, die vielleicht dann, wenn ihr das erste Mal Abi korrigiert, die ganz, ganz firm darin sind und das schon ganz oft gemacht haben, die euch Sicherheit geben. Und dann wachst ihr daran auch. Also das ist, erstmal ist das alles beängstigend, was da auf einen wartet, ne?
Ja.
Aber Kollegen können euch da auch helfen, irgendwo die Angst zu nehmen. Und ja.
Ja, was ich unbedingt noch erzählen möchte, ja, was vielleicht auch dazu passt, wie lang der Beruf noch wird und wie man mitwachsen muss. Bei dieser Party mit den Hotdogs und so weiter fragten Schüler halt auch viel, was ich jetzt verändern möchte und so weiter, weil sie, naja, Referendare probieren halt eigentlich immer noch mehr aus und das ist ein anderer Unterricht als mit alteingesessenen Lehrern, was, glaube ich, auch völlig normal ist. Und dann habe ich so ein bisschen über mein pädagogisches Konzept und meine Ansichten reflektiert und dann sagte eine Schülerin so ganz lieb, ach Mensch, Frau Fruck, so wie das klingt, können Sie den Beruf locker 20 Jahre machen. Und ich sagte, das ist aber lieb von dir, ich muss aber noch 40.
Ja.
Und sie guckte mich halt an und meinte nur, so lange kann niemand arbeiten. Und also natürlich, weil für eine 13-, 14-jährige Schülerin sind 40 Unterrichtsjahre in der Schule unvorstellbar. Aber tatsächlich dachte ich so, ach Mensch, doch, eigentlich schon. Doch, ich möchte 40 Jahre, naja, okay, kann ich ja selbst noch nicht überblicken, aber ich möchte jetzt unbedingt ganz lange Lehrer sein.
Ja.
Und wenn man das nach dem Examen, vielleicht nicht direkt nach der Stunde, aber insgesamt nach dem Ref noch sagen kann, dann hat man, glaube ich, alles richtig gemacht.
Ja. Und wenn man das nicht sagen kann, hat man vielleicht auch alles richtig gemacht, weil man festgestellt hat, dass das nicht das Richtige ist und dass es einen nicht glücklich macht. Und dann seid so mutig, denn ihr habt nur ein Leben und orientiert euch um. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, auch als Lehrer, als Lehrer mit beiden Staatsexamina irgendwo, ich will nicht sagen, irgendwo unterzukommen. Das klingt so, das klingt so degradierend, ne? Also auch seine Berufung zu finden und glücklich zu werden. Lasst euch nicht in ein System drängen, wo ihr euch nicht wohlfühlt. Ihr tut weder euch und erst recht nicht den Kindern einen Gefallen.
Ja, das stimmt.
Und wollen wir das als Schlusswort nehmen?
Das klingt super.
Es war jetzt so spontan. Nein, ja, wir nehmen das als Schlusswort. Ich finde das ganz toll, dass du den Tag mal so aus deiner Sicht uns erzählt hast. Und ich hoffe, ihr konntet, wenn auch, konntet vielleicht ein paar Tipps mitnehmen oder einfach so ein paar Ansichten. Vielleicht habt ihr auch Mut bekommen, wenn dieser große Tag jetzt noch vor euch liegt. Und ja, gebt euch gerne selber untereinander ein bisschen Motivation, indem ihr in die Kommentare postet, unter dem Blogartikel. Formiert euch auch gerne auf Facebook zusammen in der Gruppe von Unterrichtsfreie Zeit und schreibt mir auch gerne, ja, wenn ich irgendetwas für euch tun kann, wenn ihr euch ein Thema wünscht, wenn wir irgendwo noch ein bisschen genauer reinblicken können und dann tue ich das gerne. Ja, bis dahin, bis zur nächsten Folge wünsche ich euch eine schöne unterrichtsfreie Zeit. Nadine und ich, wir verabschieden uns jetzt.
Genau.
Und vielleicht, Nadine, es ist ja auch ganz interessant, nach dem ersten Jahr nochmal darauf zu gucken, wie so das erste richtige Jahr als Lehrer dann für dich war.
Ne? Ich bin so gespannt darauf.
Ja. Ich wünsche dir auf alle Fälle und ich glaube unsere Zuhörer auch ganz, ganz viel Erfolg und ganz viel glückliche Momente mit den Schülern, mit Eltern, mit Kollegium und ja, einen haben wir ja noch vor uns. Am Freitag geht's zum Drachenbootrennen. Ich werde zum ersten Mal im Drachenboot sitzen. Also nein, wir haben ja schon zusammen trainiert. Genau. Und dann bin ich mal gespannt, wie unsere Schule so abschließt. Wir haben ordentlich trainiert. Wir haben ein paar starke Sportlehrer, die vorne sitzen. Und das ist auch immer schön. Ne? Versucht euch so eine Momente auch mit dem Kollegium zu schaffen. Und das wächst auch zusammen dann. Und dann ist es vielleicht so, dass man sich auch eher dazu durchringt, auch mal zu fragen und einfach ja um Hilfe zu bitten. Macht das bitte, ne? Okay, gut. Dann
in diesem Sinne, ahoi.
Und genau. Obwohl wir ja nur auf einem See sind. Kann man eigentlich mit einem Drachenboot auf einem... Nein, auf dem Meer? Nein. Nein, das geht nicht, genau. Also von daher... wenn ihr nichts mehr von uns hört, dann ist die Drachenbootfahrt schiefgegangen. Nein, das hoffe ich nicht. Wir hören uns hoffentlich ganz bald. Und bis dahin. Tschüss, eure Jenny. Und Nadine. Ciao.